Hallo und herzlich willkommen zu Folge 245 der Apfelnerds mit Sascha,
Thorsten
und Daniel.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge. So wie immer ist die dritte Woche im Jahr, glaube ich.
Vierte? Wo sind
vierte.
Wir?
Vierte. Müsste vierte sein,
fünf,
oder?
KW 4. Fünf schon.
Ist die fünf schon?
KW 5 offiziell. Ja, sehr.
Ist das Jahr fast wieder vorbei?
Ja, der Januar ist auch schon wieder vorbei, ne? Also, wenn ihr die Folge hört, entweder schon vorbei oder fast vorbei.
Ja, na, wenn ihr die Folge hört, sind alle guten Vorsätze schon wieder vorbei.
Ja, die sind sowieso schon, die sind schon ad acta gelegt wieder.
Was für gute Vorsätze. Die habe ich mir gar nicht erst gemacht. Ich habe mir die dieses Jahr gespart, habe gedacht, dann musst du auch nicht enttäuscht sein.
Ja,
einfachste Lösung.
Ja, da kann man sich auch nicht enttäuschen, genau. Wunderbar. Sehr schön. Ja, dann lass uns doch mit was Fröhlichem einsteigen, und zwar einem schönen Jubiläum, und zwar 27. Januar 2010. Das iPad wurde vorgestellt und ist damit jetzt offiziell 15 Jahre alt geworden. Yay!
Ja, 15 Jahre iPad, ja, ich weiß noch, das allererste, dieses bauchige.
Ja, das war, Original-iPad, das war, da hat man auch Substanz gehabt. Ne? Nichts
genau,
mit dünn hier, da, Glas.
Nee, da konntest du noch richtig was mit anfangen.
Ja, genau. Ja, war schon eine andere Zeit, ne? Da sahen die Dinge noch anders aus. Ja, und natürlich auch das erste Gerät gar nicht so gut, ne? Wie wir uns in der Vergangenheit immer wieder schon gerne erinnert haben, gerade mal so brauchbar, ne? Hatte ja relativ wenig RAM, war deswegen so ein bisschen was krötig, die erste Generation. Ich kann mich daran erinnern, dass ich im Folgejahr relativ schnell das iPad 2 gekauft habe. Das hatte dann mehr RAM und den Prozessor, den sie eigentlich ja wohl für das Original iPad eigentlich hatten haben wollen. Und das war dann auch deutlich schneller und richtig schön performant. Und das iPad 2, das rannte. Das war das erste Gerät, was so richtig geflutscht ist. Das war so richtig schön leistungsfähig, ja, in der Kombination. Es gibt ja in der Historie immer wieder Geräte, die einfach so leistungsfähig waren, dass sie keine Probleme mehr hatten mit nichts. Ne? Und das iPad 2 war eins davon. Und das hat man in der Vergangenheit tatsächlich häufiger gehabt, kurz bevor dann diese großen Revolutionen gekommen sind. Ne? Denn das iPad 3 ist ja dann das erste gewesen, was Retina-Auflösung gehabt hat. Und damit haben sie ja dann die Pixeldichte vervierfacht. Ne? Also die Auflösung verdoppelt und die Pixeldichte, die Anzahl der Pixel vervierfacht. Und da, wo vorher ein großer Pixel war, sind jetzt vier kleinere Pixel. Kann man quasi so wie so ein Fensterscheiben unterteilen. Und natürlich ist das am Anfang eine sehr große Herausforderung gewesen, weshalb das iPad 3 dann gleich wieder nicht so der Brummer gewesen ist, weil wieder prozessortechnisch eher nur ein moderates Upgrade und dann dafür halt eben die vierfache Rechenleistung und IO-Leistung, die da notwendig war, um die Pixel zu schieben, das hat man spürbar gemerkt, dass das Scrolling oft schon lahm gewesen ist. Und das Scrolling war ja eigentlich so die Paradedisziplin von iOS. Ne? Ja, und letzten Endes habe ich das auch gehabt, ne, mit großer Freude gekauft. Parallel war ja das iPhone 4 gekommen, was ja auch Retina hatte. Und dementsprechend war das auch eine sehr schöne Sache da gewesen. Und das iPad 3 aber leider, wie gesagt, nicht gut in der Konstellation gewesen. Da bin ich auch eher traurig gewesen, was das angeht. Und da haben sie sogar, das war, glaube ich, das einzige Mal, wo ich mich daran erinnern kann, dass sie ein iPad so kurz danach aktualisiert haben. Das war 6 oder 7 Monate später, haben sie dann schon das iPad 4 gebracht, was dann das erste war, was erstens einen Lightning-Connector hatte und zweitens dann wieder einen brauchbaren Prozessor drin. So, aber da hatte der Daniel schon zweimal diese Auf- und Abwelle gemacht. Ja, da war er irgendwann sickig. Da habe ich erstmal keins mehr gekauft.
Ich finde, bis heute tut es ja das iPad schwer. Da reden wir ja oft genug drüber.
Ja.
Weil einfach irgendwie so der für mich immer noch der Platz fehlt. Ich mag mein iPad, was ich habe. Ich nutze es auch relativ viel, aber es ist halt einfach im Preis-Leistungs-Verhältnis so unfassbar teuer, dass ich eher auf das iPad verzichten würde und mir einen besseren Mac holen würde, sage ich jetzt mal. 1.000 Euro noch in den Mac stecken würde oder in ein früheres Upgrade des Macs oder sowas.
Ja.
Ja.
Ja, damals war das ja noch gar nicht so schlimm, ne? Also die Original-iPads, die waren ja, im Prinzip konntest du die ja in der WLAN-Version kaufen. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt die wirklichen Preise waren, aber die haben ja nicht einen Tausender gekostet in der WLAN-Version. Ne? Das waren irgendwie, was war der Startpreis? 500-600 Euro? So was um den Dreh, meine ich.
Ich glaube ja.
Keine Ahnung, könnte mal jemand googeln nebenbei. Und ja, so im Laufe der Zeit ist das natürlich dann immer weiter angestiegen. Ne? Und irgendwann kamen dann die Pro-Modelle und die iPad Airs parallel und dann ja hat das alles so seinen Lauf genommen. Ne? Ja, aber so richtig toll geworden, um das vielleicht gerade noch zu sagen, sind sie ja dann so ab den iPad Airs. Ne? Das habe ich noch in Erinnerung, iPad Air 1 und 2, das sind so die Geräte gewesen, die wir hier, glaube ich, wirklich quasi 10 Jahre plus mindestens in der Familie im Einsatz gehabt haben. Das ist wirklich von Nutzer zu Nutzer weitergereicht worden. Die sind immer noch gut. Und ja, wenn man da dann noch Hüllen und Kram für bekommen würde und so, dann würden die vielleicht heute noch im Einsatz sein.
Ja. Also 499.
499, ne? Also das war schon, ja, ich glaube, da kriegst du heute noch nicht mal mehr das iPad für, ne? Also das Einfache ohne alles. Ne? Und damals gab es ja keine Differenzierung, das war das Einzige. Naja, so in dem Sinne, ja, ist es auf jeden Fall. Was hast du geschrieben? Jetzt bin ich abgelenkt. So, da sind wir wieder. Da war gerade Thorstens lokale Aufnahme rausgeflogen. Da mussten wir leider einen Cut machen. Und jetzt wissen wir nicht mehr, wo wir waren. Also irgendwo beim iPad sind wir gewesen. Ne? Und ja, also prinzipiell nochmal vielleicht zurück zu den Anfängen. Also ne, Original iPad ist ja noch eine Geschichte für sich gewesen. Ja, Marco hatte hier im Chat gerade noch geschrieben, ja, am Anfang haben wir die alle noch aus, also ich habe es nicht gemacht, aber viele Leute auch, die ich kannte, aus den USA importiert, die Dinger, weil es die ja irgendwie nicht sofort in Europa bzw. in Deutschland gab. Und ja, in dem Sinne war das natürlich dann immer dieser Einkaufstourismus, den es anfänglich gab. Zum Glück ist das mittlerweile seit Jahren erledigt, das Thema. Aber meine Güte, war das eine Zeit, ne?
Es gab ja auch damals das iPhone nicht in Deutschland.
Ja, ohne also zumindest nicht am Anfang. Es war dann auch immer so, dass es dann manchmal Verzögerungen gab.
Ja, bis zum iPhone 4 oder so, ne?
Ja, genau. Irgendwann.
Es hat schon relativ gedauert.
Nach ein paar Versionen hatte sich das dann erledigt. Und dann haben sie das gemacht, was sie jetzt in der letzten Zeit immer gemacht haben, dass wir zumindest in der Regel mit als Startland mit in der Liste gewesen sind. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Viele andere Leute, die in anderen Ländern leben, haben das ja heute noch, dass sie die Geräte nicht sofort bekommen können. Ne? Tja, aber so ist das nun mal leider. Ne? Naja, aber wir sind froh, dass wir im Prinzip jetzt mittlerweile standardmäßig versorgt werden. Sehr gut. Ja, in dem Sinne, also iPad hardware-technisch halt eben eine tolle Entwicklung durchgemacht. Ne? Software ist und bleibt ein dicker, fetter Kritikpunkt. Thorsten macht hier Krach. Dicker, fetter Kritikpunkt. Ja, wollen wir jetzt heute nicht wieder drauf eingehen, weil es einfach sowieso immer wieder dasselbe Thema ist, wenn wir darüber schimpfen. Es passiert halt eben einfach nichts. Ne? Und naja, so, also letzten Endes iPad, schöner Start gewesen mit grob 500 Euro Einstiegspreis, ja dann auch deutlich bezahlbarer und natürlich hat man sich dann, wenn man das Unternehmen unterwegs benutzen wollte, die Variante mit Mobilfunk geleistet, wo ja dann auch GPS nur drin gewesen ist. Ne? Interessanterweise ja lange Jahre lang, oder ist das heute sogar noch so, dass man irgendwie...
Heute noch so, GPS gibt es nur in den 3G-Modellen.
Ja, okay. Das macht technisch auch Sinn, weil in den Qualcomm-Chips, die Apple verwendet hat, halt eben auch GPS drin ist.
So, ist aber halt so ein Kombi-Chip, ne?
Ein Kombi-Chip, deswegen. Genau, ja. Ja, und deswegen hat sich das immer angeboten und das haben sie auch konsequent in den letzten Jahren gemacht. Auch wenn es zwischendrin mal, ich weiß gar nicht, hat das iPad immer einen Qualcomm-Chip gehabt? Das iPhone hatte ja zeitweise einen Intel-Chip drin, ganz am Anfang, ne? Und aber nicht lange und nicht viel. Und dann haben sie, glaube ich, relativ lange gar nichts anderes außer Qualcomm gehabt. Oh ja, das muss ich auch noch mal nachgucken. Aber letzten Endes, ja, wie gesagt, viel passiert. Vor allen Dingen fand ich den Preis angenehmer. Ich würde mir heute auch wünschen, dass wir mit dem aktuellen Brot und Butter iPad solche Preise abrufen würden, ne? Da würden sie sehr viel Freude mit erzeugen, aber ja, da hat Apple, wie wir ja wissen, auch deutlich auf höherpreisigere Geräte geschielt, weshalb sie dann ja auch diese ganze Geschichte mit iPad, iPad Air, iPad Pro gemacht haben und mittlerweile ist halt eben das Standard iPad leider nur noch unter ferner liefen, außer in der Schule, da spielt das noch eine Rolle, aus Kostengründen natürlich.
Ja, also ich finde halt immer noch schade, also ich finde halt einfach, so ein iPad Pro bringt jetzt für einen Großteil nicht den großen Mehrwert. Klar, für einige wenige. Und das Air ist halt auch so unfassbar teuer, ne? Wo ich mir immer denke, welchen Mehrwert habe ich denn jetzt? Ne? Also im Gegensatz zum originalen iPad. Ich kann immer noch im Internet surfen, ich kann immer noch Notizen machen. Ein Pages-Dokument anlegen, etc. Aber ich mache jetzt keine Machine-Learning-Berechnungen da drauf oder so ein Käse, weißt du? Also ich denke mir immer so, was macht der Großteil der Leute da drauf? Und ich finde das dann halt immer mit diesen extremen Preisen sehr, sehr schwierig. Plus, dass, ja, dann halt finde ich auch sehr, sehr oft, ne, Software, ne? Das ist ja sehr, sehr wichtig, Apps und so. Es gibt einfach mittlerweile sehr, sehr wenig gute iPad-Apps.
Ja, damals ist es gut losgegangen, ne? Um jetzt vielleicht noch mal ein kleines bisschen retrospektiv drauf zu schauen. Ne? Wir waren ja, also zumindest ich war ja schon in dem Mobile-Bereich Software am Entwickeln damals und letzten Endes wollten halt eben, als das iPad kam, alle Leute gleich iPad-Apps machen. Das war ja dann dadurch, dass Apple dann diese Universal-Technologie gebracht hat, wo man dann quasi ein Binary für beide Varianten machen kann. Letzten Endes eine sehr spannende Geschichte. Man brauchte einfach nur ein paar passende Ressourcen, konnte denselben Code quasi für beide verwenden und hat halt eben da so eine Codebasis einfach verwalten und pflegen können. Und das hat natürlich super funktioniert und anfänglich hat das ja auch tatsächlich funktioniert, dass die Leute da wirklich Apps dediziert auch dann für Tablet-Mode und größere Displays gemacht haben und auch Apple selber und viele andere Anbieter da entsprechend Support gebracht haben und man unendlich philosophieren konnte darüber, was gute Konzepte sind für ein Hybrid-Design, ne, was auf der einen Seite auf einem Telefon laufen kann. Ne, und damals waren die ja noch 3,5 Zoll, die iPhones, 3,5 beziehungsweise 4 Zoll dann mit dem iPhone 4. Und dann halt eben dann mit den 7,5 bis hin zu 11 Zoll, ne, die dann das iPad gehabt hat und hat halt eben so ein paar Ideen gebraucht, sag ich mal. Ne? Und die gab es auch anfänglich. Also viele App-Entwickler, gerade diese unabhängigen App-Entwickler, die sich da sehr reingehängt haben, haben da immer wieder viele schöne Konzepte gebracht und halt eben daran gearbeitet. Ja, aber das hat irgendwann so einen Downturn gemacht, leider. Ne? Also ich habe leider nicht so richtig mitgekriegt, zumindest jetzt gerade nicht im Hinterkopf, wann das genau gewesen ist, aber irgendwie nahm das dann ab. Also die Leute, die ein dediziertes iPad-Design gemacht haben, das wurde immer weniger und immer weniger und teilweise wurde sogar zurückgebaut und das iPad-UI ganz entfernt oder nur ganz, ganz rudimentär gemacht und nicht weiter gepflegt. Und irgendwann hat das keiner mehr so richtig gemacht, sogar Apple selber nicht. Ne? Sie siehe hier irgendwie die Apple Music Classical App, ne, wo wir drüber gesprochen hatten, die einfach monatelang ohne Kommentar gar keinen iPad-Support hatte, ja, obwohl es technisch gesehen eigentlich nur ein Häkchen in der Konfigurationsliste ist. Solche Geschichten, also seltsam, ne? Und das ist nicht besser geworden in der letzten Zeit. Und das ist halt eben das Problem, was meiner Meinung nach halt eben das iPad stark hindert. Aber ja, das haben wir ja schon oft genug besprochen.
Also es waren halt immer spezialisierte Apps, ne, bei den iPads. Ich für mich persönlich, für mich war das eigentlich der richtige Einstieg in die Entwicklung von iOS-Apps. Mhm. Ich habe mein erstes war eine ganz kleine iOS-App für ein Phone, wo ich Bilder gemacht habe. Aber wirklich nachher ein Mehrwert für meine Kunden habe ich mit dem iPad gebracht. Das war auch eine spezialisierte App von meiner Warenwirtschaft, wo ich praktisch für Filialleiter alles auf dem iPad abgebildet haben. Also die haben damit praktisch ihre gesamte Filiale organisiert, sei es Kontakte, Termine, halt mit den nativen Apps, die schon auf den iPads drauf waren. Und dann on top habe ich dann ein Second Screen gemacht, dass meine Software praktisch auf dem iPad abgebildet wird. Damit konnten die ihren Store entsprechend beauskunften und sehen, okay, wo mache ich guten Umsatz, welche Lieferanten laufen gut, welche schlecht. Also für die war das damals ein wirklicher Gamechanger, weil die ein kleines iPad hatten. Die hatten nur eine stationäre Kasse, die fest war, also ein ganz normaler PC. Und so konnten die wirklich mit dem iPad einkaufen gehen. Wir haben auch eine Einkaufsverwaltung damals gemacht bei einigen Kunden. Also das Ding war ein Gamechanger. Und ich glaube, viele nutzen das auch noch beruflich in dem Sinne, dass sie halt wirklich einen mobilen Computer haben, obwohl die Software nicht ausgereift ist, aber trotzdem, also ausgereift für uns als App-Entwickler. Mhm. Wir haben ja schon immer gesagt, okay, es fehlen so viele Sachen, dass es wirklich einen richtigen Computer ersetzt. Klar, von der Software könnte es immer noch besser sein, aber für bestimmte Anwendungen ist das einfach das beste Gerät. Es war damals das beste Gerät und es ist heute noch immer das mobilste, schnellste und beste Gerät. Und ich bin vom iPad immer noch überzeugt und das, glaube ich, wird doch so schnell nicht weggehen. Es ist einfach ein spezieller Anwendungsfall, weil es es ist halt so ein Zwischending zwischen Phone und PC oder Notebook und es ist halt mega mobil und das ist halt der riesen Gamechanger, der damals war und den finde ich heute noch immer sehr positiv und für mich bringt das was. Also
Prinzipiell hast du da ja eine schöne Nische genannt, ne? Also da sieht man natürlich heute, wenn man irgendwie so in hippe kleine Läden reingeht oder sowas, sieht man ja eigentlich immer so ein iPad da stehen als Point-of-Sale-Terminal und sowas. Das hat sich ja heute auch immer noch durchgesetzt. Das hat sich
auch durchgesetzt, genau. Ja,
genau. Und das klappt halt eben auch einfach zuverlässig. Und das ist auch alles gut und schön, ne? Da haben sie sich eine schöne Nische erarbeitet, aber das ist natürlich nicht die Idee als wesentlicher Kundenadressat. Also ne, das ist nicht derjenige, an den die das als zentrale Figur verkaufen wollen, was die sich vorstellen. Ne, die wollen das an die Consumer verkaufen. Das sind die, die das viel und zahlreich kaufen und da versuchen sie es halt eben hin abzusetzen und die Anforderungen für solche Point-of-Sale-Geschichten zum Beispiel oder allgemein so diesen Einsatz auch im Firmenkontext, wird auch bestimmt heute ohne Einschränkungen passieren und keine Probleme machen. Aber was uns halt eben fehlt, das ist Consumer-Software.
Ne? Ja, aber aber die haben schon sehr viel gemacht. Also die sind sehr ins Business gegangen, speziell auch mit dem iPad, wo die sehr viel Unterstützung gegeben haben. Mhm. Und der Gamechanger war es nachher, als die das in den Schulen verbreitet haben. Und da sind wirklich massenhaft Sachen verkauft worden. Ich glaube, dass Education für die der viel größere Markt ist, als der wirklich private Consumer. Ich glaube, also ich kenne keine Zahlen, aber gefühlt für mich ist Education eigentlich der Absatzbringer für die iPads.
Das ist eine gute Frage. Also ich habe da nie irgendwelche Zahlen zu gesehen. Keine Ahnung, kann man nur eine Hypothese aufstellen, dass das so sein könnte. Ich würde jetzt mal dagegen halten und sagen, wahrscheinlich ist das Konsumergeschäft immer noch das absatzstärkste. Aber ich kann es nicht beweisen. Also der Edu-Bereich, der ist schon immer stark gewesen. Und wobei Apple vielleicht jetzt traditionell da gar nicht so der stärkste ist. In Amerika vielleicht mehr als jetzt hier in Europa. Ne? Aber das hat sich auch alles etwas geändert durch diese Konstellation mit dem iPad. Das iPad hat halt eben auf der einen Seite schon einen tollen Formfaktor, ne? Kann halt eben einfach, wenn man da jetzt so eine externe Hüllentastatur und einen Stift dran hat, kann halt eben einfach, kann mal runtergeschmissen werden, kann problemlos von den Schülern relativ roh angefasst werden, wenn da so eine ordentliche Hülle drum ist, kann in die Tasche geschmissen werden, überlebt einen Schulalltag und allgemein halt eben auch diese Situationen mit den Schülern. Und das muss man halt eben in der Konstellation auch erstmal hinkriegen. Ne? Nicht alle Produkte sind so leistungsfähig. Und deswegen hat sich das da natürlich auch sehr groß etabliert. Aber auch das ist halt eben jetzt wieder das. Ne? Das hat auch so eine Nische. Da wird halt eben das iPad eigenständig benutzt. Ne? Die Schüler haben das jeweils bei sich auf dem Tisch stehen und keine externen Displays dran. Das ist halt eben auch ein Sonderfall. Aber ne, um mal mein Lieblingsbeispiel externer Display Support mal wieder rauszuholen, ne, geht und stellt, es steht und fällt halt eben beim professionellen Einsatz zum Beispiel, dass du ordentlichen externen Display Support bekommst.
Ne? Ja, hast du in einer anderen Form. Also ich bin ja ein bisschen in dem Bereich Lehre, Education. Da kriege ich ja ein paar Infos, weil meine Frau Lehrerin ist. Und da spielt die ganze Nummer, wird das über Apple TV abgebildet. Da hast du deinen wunderbaren Bildschirm. Du kannst alles teilen, was du möchtest, sowohl der Lehrer als auch die Schüler. Da wird überhaupt nicht diskutiert, ob du jetzt ein externes Display da anschließen willst, weil das ist auch wieder ein sehr spezieller Fall, den du vielleicht bei manchen Apps brauchst. Und ich kenne auch andere Lehrer, die haben wirklich eigene iPad-Klassen. Also da wurden wirklich unter dem Namen iPad-Klassen solche Verbünde oder so ein Verbund eingeführt, wo wirklich sich die Schulen darauf spezialisiert haben. Und die sind halt voll ausgestattet. Die haben so ein Smartboard, die haben große Fernseher, wo alles draufgeschmissen wird. Also das funktioniert alles ohne Probleme. Da arbeiten sehr viele mit.
Ja, wie gesagt, also in dem Kontext funktioniert das bestimmt gut. Ja, auch da das Apple TV einzusetzen, perfekt. Genau da, ne, ist es für gemacht. Da gibt es extra diesen Präsentationsmodus für, wo du dich dann einfach da einklinken kannst und dann ist das gut. Aber wie gesagt, man kann das sehen, wie man möchte, letzten Endes der wesentliche Fokus Consumer sein soll, dann musst du halt eben auch, und vor allen Dingen, wenn sie dir das als vollwertige Arbeitsmaschine verkaufen wollen, dann muss es halt eben auch ergonomisch funktionieren und dazu zählt halt eben zum Beispiel am Arbeitsplatz dann an externen Monitoren vernünftig zu funktionieren und die Hardware unterstützt das mittlerweile, aber kommt mir nicht mit dem Software-Support. Ne? Das ist ja halt eben genau der Punkt. So, und Nischen gut und schön. Nischen sind immer schön, ne? Auch wenn das eine große Nische wie Edu ist. Aber der Konsumermarkt, der ist das, der das bringen würde. Und ja, das ist halt eben das Problem, dass sie da eben mit der Software nicht vorankommen. Und weder gibt es vernünftige Softwarepakete im Consumer-Bereich, noch gibt es, also mit von ein paar Nischensachen abgesehen, noch gibt es entsprechenden OS-Support, zum Beispiel für vernünftige externe Monitor-Unterstützung. Nein, die Sachen, die sie haben, die sind nicht okay. Ne? das ist halt eben leider das Traurige daran. Vor allen Dingen, dass wir eben wissen, dass der Mac mit demselben Prozessor viel leistungsfähiger ist, was das angeht. Ja, er macht einfach genau das, was man für den professionellen Einsatz braucht. Und ich wäre ja interessiert und motiviert, da auch professionell ein iPad einzusetzen. Ne? Aber prinzipiell liefert das einfach nicht, was ich haben möchte. Und nein, ich arbeite nicht den ganzen Tag an dem Ding. Mir fällt ja so immer mein Nacken schon ab. Ja? Also das geht ergonomisch einfach nicht. Ja? Also und wenn da jetzt irgendeiner hingeht und sagt, ja, das geht schon, du musst halt eben dann einfach, nee, mache ich nicht. Punkt. Ne? So, und das ist einfach nicht ernst zu nehmen, zu Ende gedacht, was die da jetzt aktuell betreiben. So, und deswegen schwindet ihnen das da auch immer mehr. Sie machen selber in-house scheinbar nicht mehr genug, dass es überhaupt noch Traktion bekommt. Ne? Ja. Was schade ist.
Also ich glaube halt, für gewisse Anwendungsfälle ist das iPad immer noch unschlagbar, klar. Aber halt für die breite Masse ist halt, weiß ich halt immer nicht. Ich sehe halt immer noch dieses, das iPad als, ja, ich sag jetzt mal Mac-Ersatz, ne? Also schließt das an, als wie Daniel sagt, vernünftigen Monitor-Support. Kannst das stationär sehr, sehr ergonomisch und gut arbeiten, nimmst das mit, weil du irgendein Meeting hast, ne? Also jetzt mal auch in unserem Arbeitsumfeld, wenn wir jetzt nicht gerade programmieren müssen und extrem viel Leistung brauchen, dann nimmst das mit, gehst in irgendeine Phonebox oder weiß der Geier was, ne? Oder bist unterwegs im Zug, hast ein fertiges Gerät, ähnlich wie der Mac, nur schön noch portabler und so. Und wie gesagt, ich surfe auch super gerne auf dem iPad. Ich mache sehr, sehr gerne Sachen da drauf. Ich finde halt einfach nur, dass das Komplettpaket iPad mit Tastatur, die ich ja schon haben möchte eigentlich, weil es halt auch ein guter Stand ist und wenn du mal was schreiben musst, ne, ist halt einfach die Tastatur unschlagbar. Aber der Preis ist ja völlig ad absurdum. Wie gesagt, ich glaube, in dem Bereich draußen, ne, wie du gesagt hast, im Education-Bereich ist das total hilfreich und ich kenne auch noch ein paar andere Anwendungsfälle in der Tat, wo das super, super hilfreich ist und der Preis sich dann auch rechtfertigt gegenüber dem Mac, ne? Das glaube ich dann auch. Aber ich glaube halt immer noch, die große Masse ist so ein bisschen das Problem. Und ich glaube, das iPad leidet ganz besonders unter der schwindenden Softwarequalität. Ne? Die ja generell ein Problem ist. Ich glaube, das leidet da ganz besonders drunter. Muss man mal sehen, was. Also ich glaube auch nicht, dass das iPad verschwindet, weiß Gott nicht, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Aber ich glaube, wir alle kennen die Sätze, wo dann gesagt wird, irgendwie bei der App-Entwicklung, iPad ist nicht so wichtig, haben wir nicht so viele Nutzer.
Ja.
So, und damit ist das Thema dann auch vom Tisch. Da kannst du noch 600 Mal sagen, dass jetzt der Mehraufwand gar nicht so schlimm ist und man das vernünftig machen kann und dann benutzt vielleicht auch mal jemand auch ein iPad. Und ich glaube, jeder hatte auch schon Anwendungsfälle, wo es erst immer total egal war. Dann kam aber ein Use Case, der total viel besser war auf dem iPad und dann musste das nachgezogen werden, der Support, und dann wird das so halbgar gemacht. Mhm. Das ist 3000 Mal mehr Aufwand, als hätte man es vorher gemacht. Ich glaube, das ist halt die kränkelnde Softwareentwicklung irgendwie, will ich jetzt gar nicht auch mal in das Fass, weil da können wir ja bis morgen früh drüber reden, das werden wir heute auch nicht lösen. Ich finde es ein wahnsinnig gutes Gerät, ich finde aber halt auch, also ich wünschte mir, ich könnte es mir mal eben zwischendurch leisten, um auf meinem Sofa ein besseres zu haben, als ich aktuell habe, aber ja. Dafür ist es mir dann doch etwas zu teuer. Aber stecke ich lieber das Geld in ein bisschen oben drauf und kaufe ein Mac Studio oder so.
Genau, das ist, glaube ich, auch der Einwand, den die meisten Consumer dann haben. Es ist ihnen einfach ein bisschen was zu teuer, ja, für nur auf der Couch zu surfen. Und wenn du es im Business-Kontext oder so nicht brauchst oder damit privat deine Sachen nicht organisierst, dann ist es einfach zu viel Geld für eine kleine Surfmaschine.
Mhm. Ja, genau, glaube ich auch. Ich glaube, es ist halt ein bisschen über diesem, beinahe sind die iPhones auch schon, wollen nicht diskutieren, Apple ist halt so ein bisschen über dieses Thema Affordable Luxury hinausgeschossen. Ne? Also es war immer so ein, es tat ein bisschen weh, es war auch ein bisschen teurer als die Konkurrenz, aber es ging noch. Ne? So, und ich glaube, davon sind sie seit Jahren völlig weg. Also jetzt mal ganz ehrlich, ein Mac und ein iPad parallel kaufst du ja nur, wenn du das Geld relativ locker hast. Das machst du ja nicht, wenn du ein bisschen aufs Geld achten musst. Das ist einfach viel zu teuer dann. Und da muss man ja auch mal ehrlich sein. Und
ich glaube,
das war mal anders, fand ich.
Ja, das ist schon das Grundproblem, glaube ich. Ne? Also allein schon der Punkt, dass man sich fürs professionelle Arbeiten eben einen Mac oder einen Windows-Rechner oder was anderes anschaffen muss, wenn man da jetzt irgendetwas professionell mitmachen will, zwingt einen ja dann schon dazu, diesen Kauf zu machen, und dann ist das iPad schon nur noch sekundär. Ne? Das ist halt eben dann das Problem. Und in der Vergangenheit, als es 500 Euro gekostet hat, hat man das halt eben gekauft und als Couchsurfer benutzt, gut und fein. Aber heute sind die ja ganz anders positioniert. Die sind ja keine Couchsurfer mehr für den Preis. Hast du ja gerade schon gesagt. Viel zu teuer, vor allen Dingen dann halt eben mit dem Zubehör und allem drum und dran. Gut, natürlich kannst du dir das iPad kaufen und als Couchsurfgerät benutzen für den Preis. Kannst du machen, ist aber dann auch nicht das, was Apple eigentlich verkaufen will. Nehme ich mal an. Ja.
Ja. Muss man mal abwarten, was sie da noch in der Zukunft bringen. Aber grundsätzlich, glaube ich, brauchen sie da auf Dauer ein besseres Konzept, sage ich jetzt mal. Das Problem haben sie bei der Vision Pro schon. Abwarten, wie sie das handhaben. Ich glaube, das iPad hält sich als recht schlecht als recht. Grundsätzlich, wie gesagt, ultra tolles Gerät. Ne? Ich mag's, aber es ist halt ja irgendwie.
Ja, weiß ich. Also du sagst das so, ne? Also das iPad, das verkauft sich schon noch verdammt gut, ne? Ich meine, ich hatte irgendwo mal gelesen, dass das, wenn man das outsourcen würde, immer noch eine Fortune 500 Company wäre, das iPad-Geschäft, ne? Aber letzten Endes ist es halt eben im Vergleich zum iPhone-Geschäft und Apples anderen Geschäften ist es halt eben eher klein, und deswegen wird es auch so behandelt, wie es in der Vergangenheit behandelt worden ist, nämlich mit fast gar nichts. Also man hat ja eben wirklich den Eindruck, dass sie sich da eben gar nicht mehr groß drum kümmern und immer nur sagen, dass das ist, ne, das tolle Drittgerät, was du unbedingt noch haben musst. Aber so richtig verkaufen tun sie es dir irgendwie gar nicht mehr. Ne? Also verkaufen schon, aber wirklich ein tolles Paket anbieten im Sinne von, hier ist alles, was du haben möchtest. Das tun sie halt eben nicht. Ja. Ja. Und irgendwann muss es da einen radikalen Schnitt geben. Da haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen. Und wir warten weiter drauf.
Erstmal herzlichen Glückwunsch, 15 Jahre iPad. Tolles genau. Gerät.
Richtig.
Wir hätten nur ein bisschen gerne mehr Aufschwung.
Genau. Gratulation, liebes iPad. Wir hoffen, es gibt jetzt den Aufschwung zum 15. Wäre das nicht schön? Sehr gut. Wunderbar. Dann haben wir ein ganz anderes Thema. Und zwar schockschwere Not. Tim Cook verlässt Apple. Habe ich auf Social Media gesehen. Hier Ben Stiller hat irgendwie das Video gepostet, wie Tim bei Lumon angefangen hat. Lumon Industries. Was ist denn da los?
Ja, schöner Gag, finde ich. Also.
Ja, schön. Genau. Ja, also für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, nein, Tim hat nicht Apple verlassen. Lumon ist ja, ne, die Firma, wo die Leute in Severance, ne, der Serie auf TV Plus arbeiten, ne, wo sie diese Split Personality haben, wo sie sich nicht dran erinnern können, was sie arbeiten, wenn sie rausgehen und umgekehrt. Und Staffel 2, ne, startet jetzt oder ist gerade gestartet, ich bin mir nicht ganz sicher, hab noch nicht nachgeguckt.
Ja, ist gestartet.
Ist gestartet, okay, sehr gut. Und in dem Sinne hat Ben Stiller, der hier Regisseur ist bei Severance, hat diesen Trailer auf X leider immer noch gepostet. Und finde ich toll, dass Tim sich das Späßchen gemacht hat und wie sie ihn da zeigen. Sie zeigen ihn da, wie er dann in den Aufzug tritt und herunterfährt in diese weißen Bürowände Anlage, also in diese Anlage, wo nur diese weißen Bürowände sind, wo man die immer durchlaufen sieht, und wie er dann da sein Intro bekommt quasi, so, also seine Einführung, und dann schneiden sie dann weg und machen dann so ein Scherzchen noch mit einem Augenzwinkern. Und Tim, großartig geschauspielert, hahaha. Also wenn er eins kann, dann not amused gucken, Ne? Also das hat er ja auf der Inauguration schon geschafft und das kann, hat er jetzt ja, hier genauso.
Nicht nur da, der kann das allgemein gut. Also.
Ja. Ja, und dann so sieht er auch aus, wenn er in den Aufzug tritt. Ne? Das kann er wirklich
gut. Wäre der perfekte Schauspieler, glaube ich, für da. Also, ja, Tim sieht ja schnell mal so aus, als wenn ihm irgendwie was nicht passt, aber
ja, also ja. Es sah ihm tatsächlich wie auf den Leib geschnitten aus. Also wenn er in Ruhestand geht, dann kann er bei Severance starten. Sehr gut.
Ja.
Wunderbar. Ja. Staffel 5 oder wann auch immer er aufhört. 15, keine Ahnung, wie lange er noch bleibt.
Ich glaube, ganz so lange wird es nicht. Also,
keine Ahnung.
Wir brauchen ja 2 Jahre pro Staffel, also ich glaube nicht, dass er noch 30 Jahre bei Apple ist.
Ach so, ja, also, gut, wenn sie 2 Jahre 10, kommen, dann vielleicht ganz. Nicht ganz.
Mhm. Also, aber warten wir es ab. Wir werden es hoffentlich noch erleben.
Ja, genau, sehr schön. Dann kommen wir gleich zum nächsten Thema und zwar es gibt ein neues Armband. Apple macht ja in der letzten Zeit immer hier diese Unity und Pride-Geschichten und gerade aufgrund der Entwicklungen in den USA war natürlich da auch gleich die Frage aufgekommen, ob Apple das da machen wird weiterhin und erfreulicherweise haben sie jetzt hier gerade mit dem Black Unity Armband wieder etwas Vergleichbares vorgestellt. Ne? Das ist quasi hier jetzt für die, was ist das nochmal für eine Geschichte, wo das dazu gehört? Ich habe jetzt leider das nicht aufgeschrieben. Naja, das ist natürlich dumm gewesen. Naja gut, also es gab auf jeden Fall irgendeine, was ist das, Black Week oder worum ging es da, wofür sie das veröffentlicht haben? Ja, also es ging auf jeden Fall irgendwie um das Fördern von den dunkelhäutigen Leuten in allgemein. Ne? So, ja, ich habe es leider nicht gelesen, es tut mir leid. Ich habe es jetzt nur gerade eben schnell reingenommen, weil was hier im Stream vorher noch im Chat diskutiert hatten. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ein neues quasi Pride-Armband gekriegt. Ne? Also sie nennen das hier, nee, das ist was anderes. Ne? Man kann nicht sagen neues Pride-Armband, weil das sind ja normalerweise die Regenbogen. Ne? Und hier, das ist jetzt etwas anders. Das ist einfach nur mit, was ist das? In dem Fall jetzt rot und grün. Ne? Ein Muster, ein schwarzes Band mit so einem rot-grünen Muster, was halt eben an, was war das, an irgendeine Fahne erinnern sollte. Was war das? Irgendeine afrikanische Fahne war das. Ich hatte es überflogen, aber naja gut, es ist dumm, wenn man es aus dem Kopf versucht zu reproduzieren und dann nicht hinkriegt. Tut mir leid für das Versauen an der Stelle.
Also vielleicht ganz kurz, ich habe kurz nachgeschaut, also die Black Unity Collection, die wurde damals rausgebracht, um Black History Month zu feiern. Also alles, was schwarze Kultur und Community betrifft.
Ein Monat war es sogar. Okay. Mhm.
Ja, das war der Grund, warum die das damals gemacht haben. Mhm. Und jetzt ist 2025 wieder eine neue Sonderedition rausgekommen.
Ja, sehr gut. Auf jeden Fall sehr löblich und worauf ich eigentlich hinaus wollte und dann darum ging es mir letzten Endes damit, ich finde es löblich, dass Apple das weitermacht. In der Vergangenheit haben sie das Thema sehr gefördert und jetzt aktuell bekommen sie da dank Donald und seiner sehr rückschrittlichen Einsichten zu diesem Thema natürlich momentan eine Menge Gegenwind und dass Apple dann jetzt gerade da die Fahne hochhält. Vor allen Dingen auch nachdem Tim da das Millionchen locker gemacht hat, wie wir letzte Woche besprochen hatten, ne? Bin ich sehr froh, dass sie da aber bei ihrer Grundeinstellung bleiben und halt eben jetzt sowas wie dieses Black Unity Armband gebracht haben, was halt eben dann jetzt auch in diese Richtung geht und da ne, diese benachteiligten Gruppen hervorhebt, genauso wie das bei den trans- und schwulen Themen auch ist. Letzten Endes sehr löblich. Ich hoffe, sie bleiben dabei. ne? Und lassen sich da nicht unter Druck bringen von der Regierung. Alle anderen sind ja leider doch, also alle anderen Big Tech Companies, hat man ja fast schon das Gefühl, sind ja da scheinbar derzeit auf dem Rückschritt. Ne? Überall haben sie angefangen, da die Regelungen zu lockern und das nicht mehr als vermeidenswert eingestuft irgendwie, dann wenn Trans-Leute beschimpft werden oder mit dem falschen Geschlecht mit Absicht angesprochen werden oder sowas. Das sind ja so Themen gewesen, die in der Vergangenheit eigentlich gefühlt schon erledigt gewesen sind, die jetzt wieder auf den Tisch gekommen sind plötzlich.
Ja, traurigerweise. Also ich finde das ein Armutszeugnis für Amazon. Für den Meta-Konzern eher weniger, weil
da ist kaum noch was.
Ganz ehrlich, Mark Zuckerberg ist ein wandelndes Armutszeugnis. Von ja. daher kannst du das knicken, genauso wie Elon. Und aber für Amazon fand ich es schon sehr, sehr schade. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was Alphabet gemacht hat. Die da auch schon irgendwie, das wäre auch sehr, sehr traurig. Aber weiß ich jetzt
nicht. Wüsste noch nichts, aber ja, keine Ahnung, aktuell nichts gehört.
Ja, bleibt abzuwarten. Ich hoffe, dass ich hoffe ehrlicherweise, dass Unternehmen wie Meta und so die Leute in Scharen davonlaufen. Ja, als Zeichen, also, dass das so nicht geht.
Prinzipiell scheint es ja doch ein bisschen was, also bei Meta habe ich es ehrlich gesagt nicht beobachtet. Ich habe lediglich ein, zwei Leute gesehen, die bei Thread.net aufgehört haben zu posten. Da die ja dieses Cross-Posting zu Mastodon machen können, habe ich das bei ein, zwei Leuten mitgekriegt, die dann da irgendwie die Plattform verlassen haben und dann aber leider nicht zu Mastodon gegangen sind, sondern zu Blue Sky natürlich. Es wird auch nicht besser. Es ist traurig, aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Letzten Endes, im Allgemeinen, ich bin ja schon seit Jahren weg von Facebook und ich kann wirklich allen nur anraten, sich da einfach sukzessive von zu distanzieren. Ja, kann man nichts anderes zu sagen im Prinzip mehr. Ne? Ja, und muss man natürlich selber wissen, ob man das jetzt unterstützen möchte oder nicht, was die Regierung da aktuell in Amerika macht. Wir sind ja jetzt zum Glück hier nur auf beobachtendem Posten, was das angeht. Hier in Deutschland dürften sie das wahrscheinlich so oder so nicht einfach so streichen, dass sie da nicht einschreiten, wenn wüste Beschimpfungen gemacht werden. Aber das läuft ja in Amerika alles unter, in Airquotes, freier Meinungsäußerung, was ich sehr traurig finde, weil das eigentlich auch ein hehres Gut ist. Aber Elon und Co. haben das ziemlich kaputt gemacht. Ja. Für Elon ist freie Meinungsäußerung, seine Meinung frei äußern zu dürfen, ne, wie wir ja jetzt mittlerweile gelernt haben. Und von X laufen sie natürlich auch in Scharen weg, sogar noch deutlich mehr als von also bei Facebook habe ich es nicht beobachtet. bei Instagram habe ich auch irgendwie so eine kleine Wechselwelle irgendwie erlebt. Ne? Also irgendwie, es gab ein paar Leute, die irgendwie auf Mastodon rüberkamen, die Fotografen waren oder sowas, die gesagt haben, sie sind von Instagram weggegangen und sie haben sich Mastodon ausgesucht als Alternative. 2-3 zumindest habe ich irgendwie in der Timeline gehabt. Finde ich löblich. Also kommt zu Mastodon. Ne? Hier gibt es keinen Algorithmus. Hier gibt es keine Diskussion um so einen Scheiß. Ne? Punkt. Ja, so und dank Federation. Gut, hier ist auch nicht alles golden. Ne? Federation und amok laufende Administratoren und so gibt's auch auf Mastodon, aber das ist im Verhältnis zu so einer zentralen Beherrschungsfigur wie Elon bei Twitter und Mark Zuckerberg bei den Meta-Sachen, ist das halt eben 1000-mal besser. Ne? Man kann einfach im Zweifelsfall den Server wechseln, den anderen blocken und sagen, mir doch egal. Ne? Also Mastodon schon toll. Ich würde mir wünschen, dass das ein bisschen mehr Traktion noch bekommt jetzt in der nächsten Zeit. Bitte. Ja. Einfach mal
gucken. Ja, wäre auf jeden Fall cool. Mhm.
Ja.
Ich finde halt auch, es wird mich jetzt auch bemühen, vielleicht muss mal meine Credentials für meinen Facebook-Account rausgraben, damit ich den löschen kann. Bin ich jetzt sowieso seit Jahren nicht mehr drin gewesen.
Und, ja, das stimmt.
Das ist wirklich total unnötig und vielleicht lösche ich auch in der Tat mein Instagram, weil Chris ja eh nur noch Mist vorgeschlagen. Und
ja.
Verschwendest mit Zeit, braucht man jetzt nicht. Ja. Schade. Also, ist jetzt nicht so, dass man sagt, man braucht die Netzwerke zwangsläufig, aber ich finde halt die allgemeingesellschaftliche Entwicklung ist halt blöde, ne?
Ja,
genau. Und ich hoffe, dass Apple da, wie gesagt, weiterhin die Fahne hochhält, weil ich halte das für sehr, sehr wichtig und es hat natürlich gerade auch bei so einem Player ist das halt ein starkes Zeichen.
Vor allen Dingen bräuchten wir aber halt eben im Social-Media-Bereich eine erfolgreiche, neutrale Plattform. Ne? Und deswegen sagte ich das gerade auch mit dem, kommt doch bitte zu Mastodon, weil Mastodon mag kompliziert sein für den ersten Moment, weil man sich einen Server aussuchen muss und lokale House Rules und Federation, da muss man sich alles ein bisschen was mit beschäftigen. Aber so im Alltag ist das alles nicht wirklich ein Problem. Ne? Wenn man da dann einmal drin ist und seine Leute hat, denen man followt, dann ist das so wie auf Twitter damals auch. Ne? Ich bin ja auch ein langjähriger Twitter-Nutzer gewesen. Überzeugt. Ne? Tja, und in dem Sinne also, ja, kein Algorithmus. Ich finde das toll. Ich habe von wenigen Leuten gelesen, dass sie genau deswegen nicht dorthin kommen, weil es da keinen Algorithmus, also keine AI-generierte Timeline gibt. Weiß nicht, ne? Also ist natürlich ein bisschen traurig, wenn man da so abhängig von geworden ist, dass man das als notwendig sieht, aber denkt mal drüber nach, ne? Das ist halt eben genau das Problem. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, oh, aber hier muss jetzt auch ein Algorithmus mir eine Timeline generieren, dann habt ihr halt eben wieder genau das Thema, was wir überall anders auch haben, dass dann auch wieder die Manipulationen auftreten. So, und letzten Endes muss man halt eben an der Stelle realisieren, dass solche Dienste im Prinzip sowas wie ein moderner Nachrichtendienst sind, so wie das anfänglich bei Twitter auch gewesen ist, bevor der Algorithmus Einzug erhalten hat, so dass man also letzten Endes da einfach seine eigene Timeline generiert und dann so über Tags und Suchen kreativ ab und an sich da einfach ein bisschen was seine eigene Timeline aufbauen muss. Das ist natürlich anfänglich was Arbeit, aber dann hat man halt eben da seine eigene Bubble, seine eigenen Informationen, seine eigenen vertrauenswürdigen Leute und halt eben nicht dieser AI reingespülte, weichgespülte Scheiß, der da bei vielen halt eben durchläuft, weil er Klickraten erzeugt. Ne? Ja, das ist halt eben alles zuwider dem, so wie Social Media funktioniert. Ich verstehe schon die Kritik auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es auch notwendig. Ja. Ach, naja, gut. So, also in dem Sinne, ich befürchte ja, dass ich sowieso den Wunsch nicht bestätigt oder erfüllt sehen werde. Also ich habe nicht den Eindruck, als wäre Mastodon das, wo die Leute hingehen würden aktuell. Ja. Na gut. So. Ich würde sagen, machen wir weiter, oder? Nächstes Thema.
Ja.
So, und da haben wir auch noch mal etwas, wo wir eben schon von Armbändern gesprochen haben. Übrigens so ein bisschen was sorgenerregende Thematik. Und zwar The Register berichtet hier, dass in Kalifornien eine Sammelklage gegen Apple eingereicht worden ist wegen der Verwendung von PFAS in Apple Watch Bändern. So, also diese Leute, die da diese Sammelklage eingereicht haben, die behaupten, dass Apple absichtlich im Prinzip, es wird ihnen zumindest unterstellt in der Klage, logischerweise müssen sie das ja so auslegen, es wird ihnen unterstellt, dass Apple wissentlich das Vorhandensein von PFAS unterschlagen würde in verschiedenen Apple Watch-Bändern. So. Fangen wir erstmal an damit, was ist PFAS? Habe ich noch nie gehört gehabt, ehrlich gesagt. Ja, habe ich mal nachgelesen. Das sind per- und polyfluorierte Chemikalien. Das ist eine sehr große Gruppe, 14.000 synthetische Chemikalien, die treten nicht in der Natur auf, werden also nur rein synthetisch hergestellt, haben verschiedene Eigenschaften, wie gesagt, 14.000 Varianten gibt es, verschiedene Eigenschaften, resistent gegen Wasser, Öl, Fett und Hitze, und sind dementsprechend also wohl gerne in Kunststoffen im Einsatz und ja auch anderweitig in Produkten. Ich weiß jetzt nicht, dass die gesamten Hintergründe, aber so las man das. So, seit den 1950er Jahren sind die weltweit in Konsumgütern im Einsatz, sind aber jetzt in den letzten Jahren unter Verdacht geraten, krebserregend zu sein. Die sind, glaube ich, in dieser Kategorie könnte, wenn ich mich richtig erinnere, also nicht nachgewiesen krebserregend, sondern möglicherweise, aber da gibt es ja auch viele Sachen, die darunter fallen. Das ist dann immer, also zumindest jetzt hier so als Laie gesagt, ich weiß es nicht hundertprozentig, ne? Aber sie sind auf jeden Fall nicht als eindeutig krebserregend festgelegt aktuell, soweit ich das verstehe. So, sie haben allerdings ein Problem, und das wäre jetzt für mich schon besorgniserregend genug, wenn ich das lese. Und zwar, sie werden in der Natur nicht abgebaut. Das heißt also, die haben ein ähnliches Problem wie das Mikroplastikproblem bei Kunststoffen, die ins Meer gelangen, die ja dann immer nur kleiner und kleiner und kleiner gerieben werden und dann halt eben nie zersetzt werden in der Natur, weil halt eben Kunststoff einfach keinen natürlichen Fressfeind hat in der Natur, ne? Also es gibt keine Bakterien oder sowas, die irgendwie jetzt in großen Mengen in den Meeren wären, die Kunststoff zersetzen würden, und deswegen ist es einfach da und geht nicht mehr weg und wird immer nur kleiner und kleiner und kleiner, was die Partikelgröße angeht, und dann hat man ja das Problem mit dem Mikroplastik. Und ja, so ähnlich soll es sich hier bei diesen PFAS-Chemikalien verhalten, die ja auch nicht unbedingt förderlicher sind. Ja, letzten Endes könnt ihr euch das selber mal angucken. Ich habe mir das jetzt auch das erste Mal so richtig überhaupt erst angeschaut. So, diese PFAS-Materialien werden halt eben jetzt wegen dieser Eigenschaften, ne, resistent gegen Wasser, Öl, Fett und Hitze zu machen, gerne eingesetzt in Produkten. Und hier wurde dann halt eben jetzt von den Leuten, die Klage eingereicht haben, die Behauptung aufgestellt, dass 3 Apple Watch-Bänder mit PFAS belastet sein sollen. Dazu zählen das Apple Watch Sportband, das Nike Sportband und das Ocean Band. Wenn man sich die jetzt anguckt, dann sind das alles diese Bänder, die quasi Gummi verwenden, so in Anführungsstrichen. Das ist ja kein klassischer Gummi in dem Sinne, aber es ist so eine Art gummiertes Band, gummiartiges Band. Und Apple selber nennt das ja auch Fluorelastomer-Bänder. Also jetzt zumindest die aktuelle Inkarnation von diesen Bändern. Und ich habe keine Ahnung, ob dieses Fluor, was da vorne in dem Begriff drin steht, ob das schon mit dem PFAS zu tun hat, was ja per- und polyfluorierte Chemikalien sind, oder ob das gar nichts damit zu tun hat, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber im Prinzip scheint irgendwie auch der Kläger da irgendwie abzuleiten, dass, weil das Fluorelastomer Materialien sind, daher scheinen sie wohl diese Unterstellung abzuleiten, dass Apple wüsste, dass da PFAS enthalten wären und sie die trotzdem weiterverkaufen würden. Das ist der Vorwurf. Ne? So. Letzten Endes würdest du jetzt normalerweise, ja, ich weiß nicht, ne? Also wenn es um sowas geht, bin ich immer vorsichtig, deswegen haben wir es auch mal reingenommen. Momentan steht natürlich Aussage gegen Aussage, denn Apple kann das natürlich so nicht stehen lassen, haben gleich eine Stellungnahme gemacht, jetzt hier am Donnerstag, letzte Woche schon. Und sie haben hier ziemlich ausführlich, also mit 2 Absätzen, ne, also für so eine Stellungnahme relativ ausführlich Stellung genommen und haben halt eben gesagt, dass sie sichere Apple Watch Bänder haben, die bedenkenlos getragen werden können. Neben eigenen Tests würde Apple hier auch mit unabhängigen Laboratorien zusammenarbeiten, die strenge Tests durchführen und auch die Produkte und Produktmaterialien unabhängig analysieren und bewerten würden. Das heißt also, sie würden das gar nicht alleine einschätzen, sondern halt eben auch von unabhängigen, separaten Laboratorien machen. So, und soweit ich weiß, ist das auch die Voraussetzung für verschiedene Länder. Ne, in der EU zum Beispiel ist es ja auch so, dass verschiedene Substanzen verboten sind. Und ich würde mich nicht wundern, dass sie da auch irgendwelche Nachweise vorbringen müssen, dass diese verbotenen Stoffe da nicht drin sind. Also jetzt gerade, wenn man in der Größe ist, nehme ich mal an, wird man da auch gar nicht drum herum kommen. Ich weiß es aber nicht genau, ne? Da haben wir alle jetzt hier nicht viel Erfahrung zu. Naja, so, und dann sagten sie noch weiter, laut ihrer eigenen Analyse und halt eben auch da hier dieser anderen Laboratorien, den Analysen, sind ihre Produkte für die Nutzung, für die vorgesehene Nutzung hatten sie hier geschrieben, sicher. Sie fühlen sich allerdings gemüßigt dazu, hier in Zukunft bedachter gegen vorzugehen. Sie würden in Zukunft versuchen, die Verwendung von PFAS zu vermeiden. Das wäre nicht ganz so einfach, weil das in sehr vielen Materialien verwendet wird. Sie würden da entsprechend dran arbeiten. Und sie planen auch für die Zukunft da die Lieferkette mit einzubeziehen. Da ist mir nicht hundertprozentig klar, was sie damit sagen wollen, ob sie da jetzt die Lieferkette mit einbeziehen wollen, was das Herausarbeiten von PFAS angeht oder das Entstehen von PFAS. Das ist nicht so hundertprozentig klar geworden. Aber naja, gut, sie wollen auf jeden Fall irgendwie mit der Lieferkette zusammen da dran arbeiten, das PFAS zu reduzieren in der Zukunft. So, und das ist ihre Stellungnahme dazu. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann scheinen sie da wohl auch vorher schon selber dran gewesen zu sein an dem Thema. Haben sie hier jetzt nicht ausdrücklich erwähnt, wurde aber in der Presse hier und da dabei geschrieben. Muss dann wohl irgendwo mal gestanden haben. Würde mich nicht wundern, wenn das in ihren Umweltschutzberichten vielleicht schon drin gewesen ist oder so. Müssten wir aber jetzt mal nachgucken, ich weiß es nicht. Na gut, so, lange Rede, kurzer Sinn. Aktuell steht natürlich Aussage gegen Aussage. Prinzipiell kann man natürlich jetzt beiden vorwerfen, da unter Umständen nicht die Wahrheit zu sagen. Ja, Apple kann natürlich so viel sagen, wie sie wollen, dass sie Laboratorien beauftragen, aber solange sie da jetzt nicht die Unterlagen vorgelegt haben, ist das natürlich kein Beweis, dass sie da kein PFAS drin haben. Deswegen kann natürlich jemand, der das selber getestet hat, und das scheint dann ja wohl die Grundlage zu sein, nehme ich jetzt mal an bei der Klage, weil ansonsten hat man ja klagemäßig gar keine Substanz dafür. Also sie müssen ja wahrscheinlich eine eigene Laboranalyse haben und da scheint es ja dann wohl anders ausgesehen zu haben. Deswegen, ja, ich würde sagen, das Thema sollte man im Auge behalten. Und die Leute, die da sehr sorgenvoll sind, dass sie da jetzt irgendwie keine guten Bänder haben, sollten sich eventuell überlegen, diese Bänder für den Moment nicht zu verwenden oder zu kaufen vor allen Dingen auch. Und dann halt eben lieber abzuwarten. Es gibt ja noch genügend Alternativen. Ne? Wohlgemerkt, es geht nur um die quasi aus Gummi sind. Ne? Also diese Nylon-Varianten oder stoffartigen Varianten oder Leder oder alles. Ja, Leder gibt es nicht mehr. Aber die alternativen Varianten von diesem Gummi abgesehen, kann man natürlich weiterhin verwenden. Und dann kann man das natürlich entspannt abwarten, ob sich da jetzt noch irgendwas ergibt. Prinzipiell würde ich aber natürlich jetzt Apple da auch eher glauben. Also in der Vergangenheit haben die sich ja jetzt nicht so als Betrüger in diesem Bereich gezeigt, ne? Und da sie ja immer unter Argus-Augen eigentlich alles machen, fällt sowas bei Apple ja immer am allerersten auf, ne? Und gerade deswegen bin ich also eigentlich eher entspannt, was das Thema angeht. Denn ja, wenn das jetzt auftritt, vielleicht sind irgendwelche Mengen PFAS drin, aber halt eben dann nichts, was mengenmäßig irgendwie besorgniserregend ist oder so. Das ist ja heute immer so, dass es irgendwelche Mindestmengen gibt, ab wann Dinge anfangen problematisch zu sein. Und wird hier wahrscheinlich auch so sein.
Ja, Gedanken. Das anzunehmen, dass das da ähnlich ist. Ich mich haben diese ewigen Chemikalien so ein bisschen an Vergiftete Wahrheit erinnert, an den Film. Da geht es, glaube ich, um Teflon. Okay. Und um diese Teflon-Kritik. Da ist das, glaube ich, so mit zum ersten Mal aufgefallen, wie schrecklich das ist. Und das ist ein guter Film, kann ich empfehlen. Vergiftete Wahrheit mit Mark Ruffalo. Sehr, sehr guter Film. Beruht auf einer wahren Begebenheit, also erzählt eigentlich die Geschichte da von einem Anwalt, der schon ewig da für die Arbeiter kämpft, die da an Krebs gestorben sind und an die für den Farmern, die da, der ganz Land vergiftet wurde von so einer Chemiefirma und die, glaube ich, bis heute nicht zahlen oder so. Ja. Also ein Riesendesaster. Aber ein sehr, sehr guter, also guter Film. Bisschen traurig natürlich oder düster, aber trotzdem bleibt es ein guter Film. Ja, aber da hat mich das jetzt gerade so ein bisschen erinnert dran.
Ja.
Weil das sind auch ewige Chemikalien.
Ja. In der Vergangenheit haben wir sowas natürlich häufiger gehabt. Ne? Und es ist auch so, dass natürlich allerlei Chemikalien dieser Erkenntnis erlegen sind, dass man sie lieber nicht mehr verwenden möchte. Ne? Ich erinnere an BPA. Leute, die Kinder haben, haben das ja schon gehört. Seit Jahren gab es schon Kinder, Nukis und andere Kunststoffmaterialien, die BPA-frei waren. Mittlerweile ist das jetzt auch allgemein im Konsumermarkt angekommen. Deswegen, ich glaube, forciert ist es immer noch nicht für die Nicht-Säuglings-Altersgruppen. Keine Ahnung, aber prinzipiell, ne, BPA, das haben schon viele mitgekriegt und PFAS scheint halt eben so was Vergleichbares zu sein, was halt eben, ja, wenn man es vernünftig machen möchte, dann einfach lieber rauslässt. Ne? So, und das gibt es ja massenweise in der Vergangenheit. Ne? Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass die Zahncremes mittlerweile nicht mehr weiß sind. Ja? Als ich aufgewachsen bin, waren Zahncremes immer blendend weiß und mittlerweile sind sie transparent. Warum? Weil man gemerkt hat, dass das Essen von dem Titanweiß, was da drin ist, was ein sehr bekannter weißer Farbstoff ist, der glücklicherweise sehr harmlos ist. Meine Güte, in der Vergangenheit gab es sehr, sehr schreckliche Weißfarbstoffe in der Malerei, habe ich gelernt. Also so Bleiweiß und solche Geschichten, wo reihenweise die Leute gestorben sind, weil sie nicht wussten, dass das so wahnsinnig giftig ist. In dem Sinne ist Titanweiß eine sehr gute Sache gewesen, aber es ist trotzdem nicht förderlich, wie sie jetzt gelernt haben, wenn man es zu sich nimmt. Und deswegen ist es jetzt aus Lebensmitteln verbannt worden und deswegen sind Zahncremes zum Beispiel halt eben jetzt nicht mehr weiß, weil es alternativ keinen deckenden weißen Farbstoff mehr gibt, glaube ich, der für Lebensmittel zugelassen ist. Und Titanweiß war zugelassen. Tja, ne? Also das sind einfach so Entwicklungen, die passieren im Laufe der Zeit. Braucht man sich jetzt eigentlich auch keine Sorgen drum zu machen. Ne? Was passiert ist, ist passiert, kann man im Prinzip an der Stelle ja auch immer sagen. Ja? Und dass ich halt eben jetzt in den vergangenen Jahrzehnten Titanweiß die ganze Zeit im Mund gehabt hat, kann natürlich problematisch sein, muss aber nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die aufgenommen worden sind, wenn du sie nicht runtergeschluckt hast. Naja, aber es scheint ja dann wohl auch einen Grund zu haben, dass sie sie jetzt verboten haben für Lebensmittel. Und ja, in dem Sinne muss man halt einfach nur nicht 10 Zahncremes benutzen, die man 10 Jahre im Schrank stehen gehabt hat. Benutzt du Zahncreme, die du 10 Jahre im Schrank stehen hattest, Sascha?
Das kann mir gar nicht passieren. Ich kaufe immer so wenig, muss stets und ständig nachkaufen. Also ich lagere die nicht groß ein. Unwahrscheinlich, wenn ich nicht irgendwo eine finde, die mal hinter den Schrank gefallen ist. Aber da ich hier noch keine 10 Jahre wohne, kann das eigentlich auch nicht der Fall sein.
Unwahrscheinlich.
Von daher bin ich da relativ safe. Also.
Sehr gut. Ja, irgendwelche Anekdoten, Thorsten? Weiße Zahncreme oder
Nö.
Nicht viel zu erzählen. Gut, komm, so, dann machen
können
wir.
Können wir nur hoffen, dass das alles gut gegangen ist.
Ja, genau. Und in dem Sinne, wir werden also darüber berichten, wenn wir irgendetwas hier über diese PFAS-Thematik erfahren sollten. Da wird sich ja dann wahrscheinlich am besten einfach irgendjemand Unabhängiges drum kümmern oder Apple einfach die entsprechenden eigenen Laborergebnisse oder sowas veröffentlichen, dann wird sich das ja relativ schnell ergeben, wenn das wirklich der Fall ist, dass die nicht oder nur unwesentlich drin sind. Und wenn es andersrum ist, muss halt eben der andere das mal veröffentlichen und dann muss Apple was dagegen setzen. Also ich erwarte jetzt einfach, dass da irgendwas passiert. Ja, und normalerweise werden ja jetzt Sammelklagen einfach des Aufwandes wegen auch nicht einfach so gemacht. Ne? Also vielleicht ist irgendwas dran und deswegen müssen wir mal gucken, was dran ist. Ne? Ja. Na schön. So, also so viel dazu. Nächstes Thema und da geht es um eine Meldung von MacRumors und zwar, oh Wunder, oh Staune, es gab nicht nur ein Statement zu PFAS von Apple diese Woche, sondern auch zu CarPlay. Doch, was ist denn da passiert?
Apple gesprächig, wa?
Ja, richtig. Also so, ja, also gesprächig würde ich es jetzt letzten Endes auch nicht nennen. Ja, aber letzten Endes, ich habe den Text mir hier reinkopiert, aber ich lese das jetzt nicht im Volltext vor. Lange Rede, kurzer Sinn, mit einem sehr, sehr langen Absatz sagen sie im Prinzip, ja, kommt noch, aber ist ja auch nicht so ganz in unserer Hand. Das ist so mehr oder weniger die Exekutivzusammenfassung und haben wir ja letzten Endes auch schon vermutet, ne? Die Autobauer sind da vielleicht einfach nicht so, so heiß drauf, wie Apple das angenommen hat. Das hatten wir ja damals schon seit der Präsentation davon befürchtet.
Ja, also ich bin ja immer noch, klar, wir können dieses Jahr mal noch abwarten. Ich muss jetzt zugeben, ich weiß gar nicht, was bei Android Auto ist. Müsste ich mal gucken, ehrlicherweise, mit einem Kumpel, der ein Android Phone hat. Ich bin immer noch sehr fasziniert, dass Apple da auch irgendwie keinen Schritt nach vorne. Also klar, jetzt dieses riesenfette Update mit CarPlay 2.0, ne, alles tutti. Aber einmal was natürlich das SDK für CarPlay per se angeht, das ist ja immer noch so ein ganz eigenproprietäres, ne? Also CarPlay-Listen und sowas, das ist ja was ganz Eigenes. Jetzt auch nichts mega Kompliziertes, aber du kannst halt nicht einfach SwiftUI nehmen und das hacken, ne? Das finde ich halt auch schon wieder, abgesehen jetzt von dem, dass du dich einladen lassen musst von denen, ne? Und nicht also da riechst, also sagen musst, warum das brauchst. Und dann kriegst du ja dieses Entitlement, was ich Gott sei Dank habe. Also ich kann CarPlay-Apps bauen und mit meinem privaten Account. Aber
ja, du kriegst es ist nervig, dass sie das machen. Ne?
Also, ja, ich finde auch total unnötig. Also, weil wenn ich da jetzt irgendeinen Mist baue, der nicht ihren Guidelines entspricht, die ja sinnvoll sind, wie dieses nicht ablenkend etc., dann sollten sie, finde ich, dementsprechend, werden sie erst im Review so oder so sehen. Ne? So, und das genau. Ist, also ich verstehe jetzt nicht so ganz diese Hürde, die man da gehen muss. Ne? Also, keine Ahnung.
Genau.
Aber ist wie es ist. Aber es ist ja eh noch mal ein bisschen was anderes, wie gesagt, ne, dass die da, also dieses Bauen davon. Aber ich finde halt auch, sie haben irgendwie so, ja, irgendwie nicht so richtig Gas gegeben an kleineren Iterationen. Ne? Also sie hatten irgendwann mal eingebaut für elektrische Autos die Routenplanung. Ne? Das geht dann aber irgendwie auch nur auf 3 Autos oder so, wenn überhaupt. Dann dass das irgendwie auch nicht weitergekommen, dann frage ich mich halt bis heute, ne, gerade ich jetzt als Stromerfahrer, warum kann jemand noch keine Videos angucken auf CarPlay, wenn ich mit meinem Auto stehe? Ne? Also wieso nicht? Was soll das? Also wenn ich mein Auto lade, möchte ich vielleicht irgendwas gucken können. Klar, beim Fahren nicht, das verbietet allein das die deutsche Straßenverkehrsordnung, aber das lässt sich ja lösen, das Problem. Aber solche Apps werden ja gar nicht erst zugelassen und also die Möglichkeit gibt es ja gar nicht. Und da verstehe ich halt nicht, dass Apple doch keine kleineren Iterationen mal macht, ne? In eine Richtung, die zielführend, also die auch CarPlay weiterbringt, bevor halt auch da ehrlicherweise, weil man muss auch ganz klar sagen, gerade der ein oder andere Autohersteller ist da halt einfach von seinem Board Software weiter. Und ja, dann ist das natürlich blöd. Ne? Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber gut, ich meine, Laderoutenplanung für E-Autos ist ja so ein Problem, ehrlicherweise glaube ich, das haben viele immer noch, auch noch die E-Autos an sich, also ne, so eine ordentliche Laderoutenplanung, die bringt halt verschiedene Probleme mit sich, also abgesehen natürlich von den Infos der Karten, was mich bis heute wundert, dass es da keine saubere Lösung gibt, also ja, Apple Maps ist schon echt gut geworden, muss ich zugeben, was die Ladepunkte angeht, zumindest hier bei mir. Ich setze sie nur immer wieder mal neu, also wenn ich dann sehe, irgendwo ist einer neu gebaut worden, jetzt hier gerade beim Obi einen neuen gekriegt, einen relativ großen Punkt, wo irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 10 Ladepunkte sind und dann stehen die auf so einem großen Parkplatz an der völlig falschen Stelle, ne? Dann sage ich Apple Maps immer hier, nee, der steht da. Ne, weil wenn man sich jetzt nicht auskennt, sucht man die hinterher. Ne? Das, also gerade wenn es kleine Ladepunkte sind, den großen sieht man sofort, aber wenn es jetzt nur so ein Schnelllader ist, dann findest du den auf so einem riesen Parkplatz halt auch nicht. Und ja. Deswegen mache ich das immer ganz gerne, dass ich da versuche, Apple Maps zu verbessern. Aber das ist halt so ein Problem, die Thema, wo gibt's welche? Da scheinen auch nicht alle willig zu sein, das ordentlich zu melden immer. Das finde ich schon so ein bisschen interessant. Und die Verfügbarkeiten abzufragen, scheint es auch kein klareres System immer zu geben. Also keine irgendwie grundsätzliche Datenbank, wo irgendwie mal so ein, ich frag mich immer, wann mal so ein Konsortium aus Ladeanbietern sich einfach mal zusammensetzt von den Großen und sage, Leute, ja, mag alles sein, aber wir haben ja alle ein Ziel, Elektromobilität weiterzubringen und wir machen jetzt mal eine Datenbank.
Das muss der Gesetzgeber und, machen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Die wollen ja, alle nicht miteinander arbeiten.
Und aber der hat ja schon abgewiegelt, der Gesetzgeber hat gesagt, wird nicht kommen. Und dann ist das nächste Thema, ich will jetzt gar nicht auf Zahlungen eingehen, das ist noch ein ganz anderes Thema, aber dann hast du natürlich sehr viel dieses, okay, ich möchte vielleicht gewisse Ladepunkte nur anfangen von gewissen Anbietern, weil das macht beim E-Auto in der Tat einen Unterschied. Ne? Du machst ja oft Verträge mit Grundgebühr, dafür zahlst du die Kilowattstunde deutlich weniger. Und dann rechnet sich das schon, wenn du jetzt bei einem großen Anbieter wie EnBW, Ionity oder so bist und fährst nur deren Punkte an. Das rechnet sich dann auf einer längeren Strecke auch und die haben auch ein gutes Netz, also das lässt sich realisieren. Genau, das dann, da reden wir schon über 20, 30 Cent die Kilowattstunde weniger, also schon wirklich viel, was das für einen Unterschied machen kann. Hm. Deswegen ist das je nachdem wichtig und auch das finde ich immer so ein bisschen schade, dass das so krass variiert und so einen Riesenunterschied macht, wo du einen Vertrag abschließt. Aber naja, das ist halt sowas, was die Elektromobilität noch irgendwie in der Zukunft vielleicht mal überwinden muss. Also klar gibt's beim Spritpreis auch immer mal Unterschiede, aber da reden wir über ein paar Cent, ne? Und nicht über, keine Ahnung, 30% mehr. Das macht dann schon noch einen Unterschied. Und ich finde, was auch irgendwie noch, finde ich, ein bisschen ungünstig ist bei der ganzen Thematik, ist natürlich auch die langsam ladenden Stationen gerade. Ne? Also das, was man hier so von der Stadt am Rand stehen hat, ne? Wenn dich mal irgendwo hinstellst und sagst so, keine Ahnung, jetzt Freunde besuchen und die haben so, so vom Stadtwerken so ein Ding um die Ecke stehen, die sind einfach unverschämt teuer. Also man denkt ja immer, Quick-Chargen ist teuer, das stimmt ja gar nicht, das ist ja viel billiger. Ne? Diese langsamen Lader sind viel, viel teurer. Das ist absolut unverschämt, was die Stadtwerke zum großen Teil da nehmen. Ne? Also das ist völlig absurd. Und das finde ich auch total schade und finde ich von den Städten und so, die das anbieten, also ich habe ja hier sehr viel von der Rheinenergie oder so, finde ich das unfassbar traurig, weil das macht die E-Mobilität total unattraktiv. Dass das so unverschämt teuer ist. Mhm. Und verstehe auch gar nicht genau warum. Also sie werden mit Sicherheit irgendeinen scheiß Grund haben, der schlecht ist. Aber ich finde das nicht richtig. Also wirklich so, dass du sagst, okay, ich zahle jetzt irgendwie beim Quick Charge 50 Cent und beim Laden hier in der öffentlichen Ladesäule irgendwie 79 oder 85 Cent und sowas. Also das ist wirklich 35 Cent mehr ist schon viel Geld. Ja. Und du lädst natürlich auch nur ein Viertel so schnell oder ein Fünftel oder ein Sechstel. Das darfst du auch nicht vergessen, auch noch langsam.
Da ist irgendwie doppelt konfus.
Ja,
gut, aber
den verstehe ich das auch nicht. Ich habe mich aber noch nicht beschäftigt, was der Grund dafür ist. Wie gesagt, ich finde es immer sehr, sehr traurig. Ja. Könnte man besser machen. Aber ja, genau. Also, aber zurück zu CarPlay. CarPlay 2.0, Rieseniteration, aber ich hätte mir auch im 1.5 gewünscht. so irgendwas noch dazwischen, weißt du, wo du nicht ein ganz anderes Autoschalter brauchst.
Aber das ist halt eben jetzt wieder der Unterschied gewesen, ne? Die hehren Träume der Engineers, dass der Übermut, da viel reißen zu können, das ist ja parallel zu Apple Car noch passiert, ne? Und letzten Endes dann da die Realisation wahrscheinlich jetzt mittlerweile, dass sie da nicht so viel Interesse erzeugt haben, wie sie selber angenommen haben. Und ich bin mal gespannt, mit welchen Partnern sie jetzt kommen werden. Sie schreiben ja, dass es kommt, aber sie schreiben nicht wann.
Ja gut, ich glaube, ich denke schon, das wird noch kommen. Ich glaube halt, Apple oder CarPlay 2.0 ist, ich nenne das jetzt mal ein Abfallprodukt vom Apple Car. Ne? Also das ist einfach, das kann ist sein. Da rausgefallen. Ne? Und es gab ja auch mal das Gerücht, dass das iPhone da so die zentrale Einheit wird in dem Auto. Ne? Das liegt dem ja dann sehr nah. Auch und vermutlich ist das einfach in Anführungsstrichen Abfallprodukt, soll gar nicht so böse klingen, aber ihr wisst, was ich meine. Und dementsprechend dann so umgesetzt worden. Aber wie gesagt, es ist halt auch einfach ein Riesenunterschied zu jetzt, ne? Was Apple da machen will. Und deswegen finde ich, es ist natürlich auch für die Autohersteller viel zu machen und viel, viel Arbeit. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass das noch ein bisschen dauert.
Mhm. Ja. Naja, so ist das. Tja. Leider hat Thorsten immer noch keine Mute-Taste. Es tut mir leid. Das kriegen wir nicht rausgeschnitten heute. Da ist mal wieder jemand wach geworden. To-do für die Zukunft, Thorsten. Eine Mute-Taste. So, kurze Unterbrechung. Jetzt haben wir doch eine Mute-Taste gefunden. Das ist eine tolle technische Entwicklungen hier. Wir haben wieder immer noch Tools, wo wir immer noch reinwachsen müssen, so rum. Und jetzt haben wir eine Mute-Taste gefunden. Da können wir weitermachen, auch wenn Söhnchen von Thorsten da ein bisschen traurig ist gerade. So. Also machen wir weiter mit einer Meldung von Bloomberg. Und zwar haben sie berichtet, dass Apple in 2025 zwei Vorstandsmitglieder verliert. Wow, über den Vorstand haben wir ja, glaube ich, noch nie gesprochen. Kann das sein?
Nee.
Oder zumindest jetzt den Apple-eigenen Vorstand. Weil da ist auch einfach lange Zeit nichts passiert. Das sind irgendwie sehr alteingesessene Leute, die da im Vorstand sind. Und ich hatte es rausgesucht. Jetzt habe ich es zugemacht. Apple-Vorstand. Komm. Jetzt hängt die Seite. Ja, da ist sie. So, also Vorstand, also Board of Directors im Englischen, sind schon seit relativ langer Zeit, ich habe jetzt hier natürlich keine Angaben bei Apple selbst, aber Andrea Young, Wanda Austin, Monica Luzzano, Tim Cook, Ronald D. Sugar, Alex Gorski und Susan L. Wagner. So. Und das ist irgendwie so wirklich quer durch die Bank, ne? Der Ronald Sugar, der ist irgendwie ehemaliger CEO von Northrop Grumman. Der hat kann Tim vielleicht was zu den UFOs erzählen. hint. Und ansonsten viele bekannte Leute, also die Frau Wagner, die ist irgendwie Co-Founder und Director bei BlackRock. Das hört sich auch mächtig an. Und ja,
BlackRock ist einer der größten Investmentunternehmen oder Investment, ich weiß genau, wie sie sich sagen, aber das ist das Unternehmen, was am meisten Geld auf der Welt verwaltet. Mhm. Da war doch auch Friedrich Merz.
Richtig.
Verwalten noch irgendwie 15 Billiarden Dollar oder sowas. Also irgend so eine total exorbitante Summe. Die sind irgendwie in allen Konzernen beteiligt und auch in Deutschland in ganz vielen Bauprojekten und. Also denen gehört die halbe Welt so ungefähr. Ist mal überspitzt gesagt.
Ja, genau, richtig. Ja, und genauso geht's weiter. Hier Alex Gorski ist ehemaliger Executive Chair, also Leiter des Boards bei Johnson & Johnson gewesen. Wanda Austin ist Former President and CEO von The Aerospace Corporation. Ich glaube, das ist auch so eine der großen Aerospace-Firmen im Militärbereich. Und ja, letzten Endes, also haben sie da ein sehr, also jetzt so businessmäßig einen sehr wuchtigen Board of Directors aufgebaut in den vergangenen Jahren. Ne? Und Arthur Levinson, das ist ja der Chairman schon seit langer Zeit, der ist ja irgendwie bei Genentech oder sowas lange Zeit, glaube ich, Genentech hieß es, ne? CEO gewesen, ist jetzt irgendwie bei Calico. Ja, gut, so, also lange Rede, kurzer Sinn, hat sich lange nicht viel getan und jetzt sieht es aktuell so aus, dass dort zwei Leute, die den Vorstand verlassen werden müssen wegen der Altersgrenze, die sie erreicht haben. Und zwar gibt es da tatsächlich eine Altersgrenze bei 75 Jahren tatsächlich. Für solche Leute gibt es noch mal 10 Jahre drauf für die typische Altersgrenze. Und tatsächlich ist es hier so, dass Arthur Levinson zum Beispiel jetzt im März 75 Jahre alt wird, damit die Obergrenze erreicht und damit formell eigentlich zurücktreten muss oder sowas. Also es ist nicht hundertprozentig klar, wie der Prozess ist. Er wird nicht automatisch zurücktreten, so wie das jetzt bei den meisten Angestellten ist, wenn sie die Berentungsgrenze erreichen. Das steht ja oft in den Verträgen so drin. Aber es scheint zumindest irgendwie trotzdem in den Statuten von Apple irgendwie festgeschrieben zu sein, dass man eigentlich nicht älter als 75 sein soll. So, letzten Endes ist das also bei ihm hier jetzt bald das Thema und der Ronald D. Sugar, ne, also der ehemalige Northrop Grumman-Chef, der ist sogar schon 76, der hat schon eine Verlängerung bekommen letztes Jahr und es ist nicht ganz klar, bis wann er verlängert worden ist. Das heißt also, der steht im Prinzip in den Startlöchern zu gehen. So, und letzten Endes wird es dann also da ein bisschen was Bewegung geben. Ich nehme mal an, ne, dass die recht einflussträchtig sind, die Leute, die da drin sitzen, ne, die also bestimmt viel auch die vor allen Dingen so die wesentlichen Zukunftsentscheidungen bei Apple mit prägen werden und letzten Endes dann da bestimmt nicht unwichtig sind, aber so im Schatten agieren, ne, da sie ja in der Regel nicht aktiv und laut in der Gegend rum posaunen, was ihre Meinung ist oder sowas. Zumindest hier bei Apple ist es nicht so. Ne? Manchmal gibt es ja Fäden und Streit und solche Geschichten. Aber hier scheint man sich relativ einig zu sein. Naja, so, und übrigens als Vorstandsvorsitzender wird Tim Cook gehandelt. Ne? Also potenziell, wenn der jetzt irgendwann ausscheidet, würde sich natürlich anbieten, dass er dann da diesen Posten des Vorstandsvorsitzenden von Levinson übernimmt. Wohlgemerkt, Tim ist ja schon im Vorstand. Ne? Das ist man als CEO typischerweise auch. Glaube ich zumindest, dass das typisch ist. Ich habe es zumindest immer so erlebt in den Firmen, wo ich das gesehen habe. Und und würde dann nicht wundern, wenn er da auf den vorsitzenden Posten berufen wird. Später, wenn er dann nicht mehr CEO ist wahrscheinlich. Ne? Naja. Ich weiß nicht, ob das jetzt auszuschließen ist, zwangsweise oder nicht. Aber ach Gott, ich habe ja keine Ahnung davon. So, aber letzten Endes, ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil wir haben quasi noch nie über den Vorstand gesprochen. Ne? Und als Lenkungsgremium wahrscheinlich relativ wichtig. Ne? Na schön, ja. Scheint ja zumindest zu funktionieren. Also da sie sich mit Tim nicht in den Haaren gelegen haben, ist ja im Prinzip eigentlich alles gut. Wir erinnern uns dran, dass Steve Jobs mal vom Vorstand rausgeschmissen worden ist, ne? Damals. Das war natürlich noch nicht dieser Vorstand. So alt ist er jetzt auch noch nicht. Ja, und letzten Endes kann man mal gespannt sein, wie sich das da jetzt weiterentwickeln wird. Sowas prägt natürlich ein bisschen mit.
Ne?
Ja, also grundsätzlich ist ja so ein bisschen die Zukunft von Apple beziehungsweise von Tim und Apple spannend, also wie lange die noch geht. Und
ja.
Ja, ist ja schön, wenn er da abgesichert ist. Der arme Kerl nicht hinter Langeweile hat.
Ja, gut, also ne, so wie ich das gerade gesagt hatte, du wirst wahrscheinlich schon noch prägend mit auf die Firma einwirken, wenn du da jetzt vor allen Dingen als Vorstandsvorsitzender dann irgendwie tätig bist. Aber natürlich dann schon deutlich einen Schritt zurück. Viele andere berühmte CEOs haben das ja auch gemacht. Ne? Also hier Jeff Bezos zum Beispiel, nur um einen Namen zu nennen, den ich kenne, ne? Der dann einfach mittlerweile eben nicht mehr CEO ist, dafür aber dann Vorstandsvorsitzender. Bill Gates hat das jahrelang gemacht, ne? Bis er sich dann ganz zurückgezogen hat. Hat er sich ganz zurückgezogen? Doch, ich glaube, ne? Ich meine, er hätte sich auch aus dem Vorstand zurückgezogen. Glaube, ja, aber ja. Ne, haben viele Leute so gemacht. Und das ist dann quasi so der erste Schritt weg vom Tagesgeschäft. Ne?
Ja. Ja, gut, also gut. Macht ja, wie gesagt, macht ja auch Sinn, wenn da im Vorstand dann jemand sitzt, der auch ein bisschen weiß, wovon er redet und wie das Tagesgeschäft so ist. Macht ja mehr Sinn, als wenn da einer sitzt, der so überhaupt gar keine Ahnung hat, wie es da vorgeht. Also.
Ne? Mhm. Ja. Genau, so ist es. Na schön. So, dann sind wir mit der Gerüchteküche durch. Nein, andersrum, mit der Nachrichten durch und kommen zur Gerüchteküche. Heute ist ein Tag. Wahnsinn. Kommen zur Gerüchteküche, die knallvoll gefüllt ist mit einer einzigen Meldung. Ta-ta-ta. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schon mal gehabt haben. Naja, besser als nix. Und natürlich ist es Mark Gurman gewesen, den ich hier drin habe. Okay, es sind zwei Kleinigkeiten. Ich habe es nur unter einem Punkt hier zusammengefasst. So, Punkt 1, wo er im Power On Newsletter drüber gesprochen hat, ist der Home Hub. Ja, das hat er in der letzten Zeit immer wieder mal angesprochen. Im Prinzip keine neuen Details. Er erwartet aber den Home Hub weiterhin innerhalb von 2025. Das haben wir ja jetzt von verschiedenen Quellen gesagt bekommen. Ne? Ming-Chi Kuo hat er das letztlich mal gesagt. Gurman hatte es, glaube ich, spekuliert und jetzt hat er das quasi nochmal bestätigt. Also das scheint schon als Veröffentlichungsziel 2025 zu haben, hört sich aber nicht nach früh in 2025 an, sonst wäre das so wie jetzt bei dem kommenden iPhone SE 4 und iPad Updates zu erwarten, dass man es schon weiß, dass es kommt. Na gut. Ja, in diesem Sinne kann man gespannt sein. Wir wissen weiterhin nicht genau, was das sein soll, aber es wird auf jeden Fall ein neues Produkt sein. Mal gucken, was sie sich haben einfallen lassen. Ja, und beim zweiten Thema, da kennen wir uns auch schon aus. Das ist so ein alter Pappenheimer, nämlich Apple Glass hat er mal wieder, oder Glasses haben wir immer gesagt, ne? Hat er hier jetzt wieder ausgepackt diese Woche. Und hat im Prinzip nur ein Lebenszeichen gegeben, jetzt auch keine wesentlichen Informationen geliefert. Würde mich jetzt aber bei dem Projekt auch wundern, weil es ist ja noch Jahre hin, wie wir wissen. In dem Sinne natürlich umso schöner, mal ein dediziertes Lebenszeichen zu bekommen. Er betonte hier an der Stelle, dass Apple weiterhin an dem Konzept arbeiten würde. Und dass trotzdem das Produkt weiterhin Jahre entfernt sein soll, hat er auch ausdrücklich selber so geschrieben. In-house würde Apple aktuell verschiedene Studien zu dem Thema machen. Hört sich also so an, als würden sie nach Interessen und Möglichkeiten für solche Produkte, vielleicht auch eben abgespeckte Produktvarianten suchen. Und es soll für die Prototypen auch schon eine extra Variante von Vision OS geben, die sie da wohl im Einsatz hätten dafür. Also zumindest im Prototypenbereich scheinen sie wohl aktiv verschiedene Dinge zu machen und zu testen. Sonst würden sie sich nicht eine Variante vom Betriebssystem bauen müssen. Also da wird schon ein bisschen mehr passieren als einfach nur ein reines Experiment. Und ja, ist natürlich auch gut so, denn letzten Endes sollten sie vielleicht das Thema ein bisschen was überlegter machen als bei der Vision Pro, wo wir ja auch schon oft genug drüber gesprochen haben, dass es eher kein gutes Konzept hatte.
Ja, also das finde ich auch und da sollen sie auf jeden Fall ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinstecken irgendwie. Ja, aber bitte. Vielleicht auch leichter gesagt als getan manchmal. Ich finde, ja, muss man mal sehen. Also ich grundsätzlich, das ist ein sehr interessantes Projekt, das Apple Glass Projekt. Die Hardware ist halt noch nicht so weit, ne? Software können sie natürlich theoretisch schon mal anfangen zu bauen. Aber ich glaube, von der Hardware sind wir in der Tat noch ein paar Jahre weg. Und klar wird Apple das Projekt nicht aufgeben, ne? Weil ich sehe es immer noch als einen Markt, ich sehe es immer noch, aber auch als schwierig, ne? Ich hatte das ja schon mal gesagt, Leute, die keine Brillenträger sind, so wie mich, dann dazu zu bringen, eine Brille anzuziehen, da muss das ja schon einen Benefit mit sich bringen, der dementsprechend ist. Bleibt spannend auf jeden Fall. Ne? Aber weiterhin sehr, sehr interessantes Projekt.
Ja, genau. Und ich kann Ihnen nur die Daumen drücken, dass das irgendwann, also ich drücke mir selber die Daumen, dass das in den nächsten Jahren irgendwie was gibt, alleine aufgrund des technischen Fortschritts, weil ich würde mir sowas wünschen als Brillenträger. Das wäre genau das Ding, was ich haben möchte. So, also ich, sofern das jetzt nicht $3,500 kosten wird. Deswegen, müssen Sie halt eben da auch einfach konzeptuell nochmal rangehen und da bleibt ja auch nichts übrig. Die Vision Pro können Sie da ja nicht reinpacken. Ne? Und das Schöne aber ist, du sagtest es ja gerade schon, Sascha, dass Sie letzten Endes da softwareseitig im Prinzip ja schon alles haben, was Sie brauchen bei der Vision Pro. Im Prinzip müssen Sie da nur ein Derivat von machen, was vielleicht ein bisschen weniger leistungshungrig ist. Werden dann halt eben dann dieses Thema Spatial Awareness und S-Chip mit dem ganzen Computing-Kram, den sie in der Vision Pro drin haben, natürlich jetzt in so einer Glasses-Variante da nicht machen können mit, aber können natürlich davon irgendwelche etwas weniger leistungshungrigen Geschichten ableiten, wahrscheinlich. Ne? Also wenn man da die leistungsfähige Technologie schon entwickelt hat und das haben wir ja bei der Vision Pro definitiv, dann hat man natürlich eine gute Basis, um dann auch so abgespeckte Produkte zu machen dann damit. Ne?
Ja. Ja, also sie haben alles da, also alles da bis auf die Hardware und ich glaube, da muss halt noch ein bisschen Entwicklung ins Land gehen. Wir haben das ja oft genug thematisiert, ne? Also, wo kommt der Akku hin? Stromverbrauch im Allgemeinen, Leistungsaufnahme, Kühlen, etc. Also viel zu tun. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Aber
ja. Genau. Achten wir ab. Aber effektiv wahrscheinlich auch wieder nichts, was nicht 10 Jahre oder 5 Jahre iterativer Fortschritt in der Branche nicht hinbekommen dürften. Ne? Die Frage ist halt eben dabei dann nur, gehen sie hin und machen da jetzt so eine enorm abgespeckte Version, wie zum Beispiel die Ray-Ban Glasses, ne? Die ja aktuell dann da von, Meta und Ray-Ban gemacht werden. Ne? Im Prinzip ja eigentlich nur eine Brille mit einer Fotografiermöglichkeit oder Videografiermöglichkeit, und aber immer nur so diese kurzen Schnipsel und das war's. Und also ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass Apple jetzt sowas macht. Das ist dann auch irgendwie nicht technologisch genug für die. Vielleicht gibt es ja noch einen Zwischenschritt.
Ne? Ja, hoffe ich. Also das macht doch irgendwie keinen Sinn.
Ja, genau. Also zumindest das, jetzt nicht für Leute, die ein iPhone haben.
Bitte?
Ne? Vor allen Dingen nicht für Leute, die ein iPhone haben, weil da hast du ja jetzt schon eine gute Kamera. Also ja gut, das kann man jetzt so oder so wieder sehen. Eine Kamera, die da direkt auf der Nase hast, ist natürlich wieder schneller benutzt als eine iPhone-Kamera. Andererseits könnte auch sein, dass sie keine Kamera einbauen wollen, weil Privacy, das Thema gab es ja auch schon mal, ne, dass das eventuell gar keine Kamera haben könnte, bin ich mal gespannt, ne, ob sie da bei dem Konzept bleiben oder wie es da weitergehen wird. Ne. Naja gut, wir warten es ab. Letzten Endes können wir nur spekulieren darüber. So, und dann sind wir eben tatsächlich schon durch die Gerüchteküche durch und kommen zu den Updates diese Woche. Tatsächlich ein paar Neuigkeiten in dem Bereich. Und zwar einmal sind eine ganze Litanei an Updates rausgefallen. iOS, iPadOS, tvOS 18.3, macOS 15.3, VisionOS 2.3 und watchOS 11.3. Mittlerweile echt hier eine ganze Zeile an Updates, die rausgefallen sind, gleichzeitig im Prinzip natürlich alles querbeet rausgefallen, jetzt zumindest von den Mainstream-Betriebssystemen. Und ja, damit haben sie dann hier den Punkt 3-Train jetzt veröffentlicht und gebracht. Ne? Für uns ist da nicht viel drin. Im Allgemeinen Apple Intelligence, also jetzt für uns Europäer meinte ich damit gerade, mit Apple Intelligence sind ein paar Verbesserungen gemacht worden im Visual Intelligence Bereich, also das, was sie jetzt letztes Mal mit der Punkt 2 released hatten, habe ich mich jetzt nicht weiter mit beschäftigt, so wie bei allem in dem Bereich momentan, weil ich versuche das jetzt nicht mit der Brechstange testen zu können und warte einfach weiterhin darauf, dass sie es jetzt irgendwann einfach mal einschalten für uns. Was allerdings erwähnenswert ist, das ist, dass iOS und iPadOS wesentliche Sicherheitsprobleme behoben bekommen haben, und zwar eine Riesenlatte voll dieses Mal. Das ist echt Wahnsinn, wenn man das sich anschaut in dem Bug Report Dokument. Ich kann das mal in den Shownotes verlinken. Und da ist Wahnsinn, was sie da dieses Mal aufgefahren haben. Ich zähle mal einfach schon nur hier die Betriebssystemkomponenten auf, wo sie einen oder mehrere Fixes gemacht haben in dem Bereich. Accessibility, SceneKit, Launch Services, AirDrop, AirPlay, Bluetooth, Kernel-Probleme, WebKit-Probleme, Safari, WebKit-Web-Inspektor, Web-Content-Filter, AR-Kit hatte ein Sicherheitsproblem, Core-Audio, Core-Media, Image-IO, Pass-Keys und Time-Zone hatten alle Sicherheitsprobleme, die behoben werden mussten, und mindestens eins davon, interessanterweise in Core-Media beherbergt, und zwar ein Privilege Elevation Problem, wo man also quasi seine Rechte nach oben heben kann Richtung Root, was in gewisser Weise für einen Hackerangriff notwendig ist, was aktiv ausgenutzt sein worden soll, wie Apple selber reinschreibt, und in dem Sinne also hier dringend empfiehlt, diese Updates zügig zu machen. Ne, mach das bitte zeitnah, am besten einfach auf Update drücken und laufen lassen. Das ist natürlich wichtig, gerade wenn aktiv ausgenutzte Probleme da sind. Warum sie hier jetzt so viel und so massiv auf einmal fixen, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, das ist nur durch Zufall zusammengekommen. Aber ja, typischerweise gehen sie ja hin und dokumentieren das mittlerweile relativ sorgfältig, und in diesem Fall ist auch die Dokumentation mal da gewesen, als sie das Release gemacht haben. Oft ist es ja leider andersrum gewesen in der Vergangenheit. Naja, gut. So, also, wie gesagt, bitte zeitnah Updates machen. Allgemein würde ich empfehlen, hier alles mal zeitnah zu aktualisieren, auch wenn jetzt im Wesentlichen iOS und iPadOS die Sicherheitsupdates gekriegt haben. So, ansonsten gab es noch irgendwas zu erwähnen für die Punkt 3, also den Schalter für die Apple Intelligence Zusammenfassungen. Wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen, der ist ja jetzt dann damit ausgerollt worden, ne, für diese Mitteilungszusammenfassungen für den Bereich News und Entertainment gibt es jetzt diesen Schalter, wo man die mit ausschalten kann in den Einstellungen pro App. Und ja, letzten Endes haben sie das ja ein bisschen hervorgehoben, indem sie es halt eben schräg gestellt schreiben, anstatt normal, wenn die Sachen von Apple Intelligence gemacht sind, die Texte. Das wissen natürlich viele nicht, was ich immer noch schade finde, dass sie das nicht ein bisschen deutlicher gemacht haben. Aber naja, gut, es ist zumindest ein bisschen was ein Hinweis jetzt. Bin mal gespannt, ob es letzten Endes jetzt die Leute glücklich machen wird oder ob es jetzt in einem anderen Bereich noch Stress gibt. Ne? News und Entertainment haben sie jetzt gemacht, jetzt geht es bestimmt in irgendeinem anderen Bereich los.
Das kann natürlich immer sein. Ich hoffe es natürlich auch nicht. Aber grundsätzlich, also ich bin ganz offen und ehrlich, ich hoffe sehr, sehr stark irgendwie auf die diesjährige WWDC, was da Verbesserungen gerade in der UI angeht und sowas, weil ich immer noch der Überzeugung bin, das hätte dieses, wenn man, also hoffentlich dieses Jahr kommen sollen und nicht eigentlich erst geplant für sogar darauf das Jahr. Das muss man dann mal sehen. Ich glaube, das werden wir dann jetzt auch sehen. Aber ich hoffe, dass sie da noch mal deutlich nachbessern werden, weil das grundsätzlich natürlich ein Problem ist. Ich finde allgemein ist das vieles nicht ersichtlich, vieles nicht ordentlich durchdacht. Hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Und ich hoffe einfach, dass sie da deutlich nachbessern werden mit iOS 19.
Ja, genau. Ist die Hoffnung. Mal schauen, wie viel Zeit sie gehabt haben werden für die iOS 19 Features. So ein kleines bisschen habe ich ja die Befürchtung, dass sie da dieses Jahr irgendwie auch wieder nur Konzepte zeigen werden zur WWDC und dann drei Viertel davon sowieso noch nicht entwickelt worden ist, wirklich.
Ja, kann leider sein, ja. Traurigerweise schon, ne? Also,
ja, hoffen wir es nicht. Irgendwann geht es nicht mehr, ne? Dann können sie sich nicht mehr ewig hinterherlaufen, dann laufen sie, kommen sie ja überhaupt nicht mehr zum Ziel. Ja, also es ist schon besorgniserregend, aber das Thema hatten wir ja auch schon oft genug. Also Software bei Apple ist ein bisschen komisch aktuell. Na gut, wollen wir mal gucken, was die WWDC bringt. Ne? Das ist, wir haben ja schon Ende Januar, ne? So ewig hin ist es auch nicht mehr.
Das stimmt.
Erst kommen noch die Produktvorstellungen im März und dann geht es schon auf die WWDC los. Wahnsinn. Ne? Naja. Das Jahr rennt. Sehr gut.
Auf jeden Fall. Also das Jahr wird schneller kommen, als wir denken. Und deswegen bleibt das auf jeden Fall mal abzuwarten. Ne? Aber.
Ja, genau. Tja. Na gut, so, komm, machen wir gerade noch das letzte kleine Update-Thema und dann sind wir auch durch für heute. Und zwar, was ich noch nicht erwähnt habe, das ist, dass die AirPods ein Beta-Release bekommen haben, ein neues, genau genommen die H2-basierten AirPods, also AirPods Pro 2 in allen Varianten und AirPods 4 und natürlich nicht die Max, die weiterhin nur den H1 haben. Also H2-basierte Geräte haben Beta gekriegt. Inhalt natürlich weiterhin unklar, weil Apple keine Release-Notes zu diesen Releases macht. Das ist einfach immer noch traurig. Und sie scheinen aber irgendwas im Busch zu haben, denn sie haben einen signifikanten, nicht nur einen, sondern mehrere signifikante Schritte weitergezählt bei ihren Bildnummern. Die vorherigen Bildnummern waren 7B20 bzw. 21, je nach Gerät. Und jetzt sind sie gegangen auf 7E wie Emil 5067B. Die 5 heißt einfach nur, dass es Beta-Train ist, also ist das quasi Bild 67B im Train 7E und vorher waren sie auf 7B, das heißt also, sie haben da C, D, E, 3 große Branches dazwischen. Da ist normalerweise passiert was Großes, wenn sie diese Buchstaben weiterzählen. Und dass sie da drei Buchstaben weitergezählt haben, deutet auch eher an, dass da entweder was Größeres nochmal im Busch ist oder dass sie da Luft gelassen haben für was anderes. Das kann auch sein. So. Das weiß man auch nie. Vielleicht kommt da noch irgendwelche Hardware oder irgendwelche Features, die sie noch in irgendwelchen Ländern ausrollen oder sowas. Aber irgendwas scheint wieder zu passieren. Ne? Wollen wir mal gucken. Vielleicht werden wir was in Erfahrung bringen. Ja, so. So viel dazu. Ich würde sagen, wir machen Feierabend für heute. Bisschen was eine chaotische Folge gewesen. Aber so ist das manchmal. Ja, die letzten Wochen ist alles immer super gut gegangen. Ja, dieses Mal hat irgendwie nichts richtig funktioniert.
Ja, gut, gehört auch mal dazu, ne? Irgendwie. Ja. Also.
Genau.
Kann passieren und
gehört dazu.
Seht es uns nach.
Ja,
genau. Wir sind auch nicht gefeit von technischen Problemen und von daher.
Ja, genau.
Kommt vor.
Ja, in dem Sinne machen wir Feierabend. Ja, schreibt uns gerne eine E-Mail an nerds@apfelnerds.de. Schreibt uns auf Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Folgt uns da auch gerne. Folgt uns auch auf YouTube. Schreibt uns da gerne auch einen Kommentar. Würden wir uns auch sehr drüber freuen. Schaut, wenn wir aufnehmen, auch gerne bei unseren Livestream-Aufzeichnungen vorbei, so wie jetzt gerade parallel. Hier sind wir ja immer am Livestreamen auf YouTube. Und auch ansonsten, ne, subscribt uns natürlich gerne auch im Podcatcher eurer Wahl. Und grundsätzlich würden wir uns freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen oder wieder hören und ja, sagen entsprechend bis dahin auf Wiederhören.
Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche und ja, habt eine schöne Zeit. Bis dann.
Ja, von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, friert nicht zu viel, wird ja wieder kälter. Und macht's gut. Ciao.